Willkommen zu Smalltalk Folge 93. Thema heute: Thorin Eichenschild, präsentiert von drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir nähern uns mit langsamen, aber sicheren Schritten der wunderbaren erstmalig dreistelligen Zahl. Wir sind heute bei Folge 93 und widmen uns einem Charakter aus der zweiten Reihe. Wir haben es schon früher versucht. Ein wunderbarer Gastbesuch hat uns kurz davon abgehalten, aber heute besprechen wir ihn, the man himself, oder besser gesagt, the dwarf himself. Wir reden heute über Thorin Eichenschild. Schön, dass ihr dabei seid.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Und der Opa ist wieder auf Reisen, deswegen sieht mein Hintergrund wieder anders aus. Ich begrüße euch heute aus der schönen Stadt Rothenburg ob der Tauber. Und wie es traditionell gehört, geht Marcel auch kurz aus dem Bild.
Ja, natürlich mal. Ja, der Opa wandert im Großen, Marcel im Kleinen durchs Zimmer.
Für alle, die leider bei den Tolkien-Tagen nicht dabei sein konnten und das live nicht miterlebt haben, das macht er auch live. Ja? Er steht dann von der Bühne auf und geht einmal quer durch den Raum, um einfach also, traditionell in der Rolle zu bleiben, die er sonst auch
immer. Mit der Begründung, wir haben kein Bier und kommt dann ohne Bier zurück. Also.
Ja, ich habe ja an euch gedacht. Ich kann ja momentan nur sehr selten und sehr wenig Bier trinken. Deswegen habe ich natürlich an euch gedacht. Ich habe natürlich Wasser geholt. Aber gut, es war trotzdem eine wunderschöne Aufnahme. Und für einige, die vielleicht heute Abend dabei sind und auf den Tolkien-Tagen waren, es gibt Gerüchte, dass vielleicht doch eine Live-Aufnahme stattgefunden hat. Wer weiß das schon? Mal gucken, was wir daraus machen. Wir müssen doch eigentlich mal über die Tolkien-Tage reden mit einer Folge, oder?
Ja. Mal machen. Ja. Also immer wieder eine Folge mit Content gefüllt, für die wir recherchieren müssen. Bin ich immer ein großer Fan von.
Ja, sehr gut. Wir reden vor allem wir werden die ganze Zeit so Lieder einspielen, die irgendeinen Zusammenhang haben mit irgendwelchen Elementen auf den Tolkien-Tagen. Ich möchte auf jeden Fall, dass Containerlauf einmal läuft, während wir diese Folge machen. Das auf jeden Fall.
Ja, das kannst du dir gerne wünschen. Ob es passieren wird, ist natürlich eine andere Frage. Okay. Wollen wir uns dann? Nee, wollen wir nicht. Läuft wieder weg.
Ja, mach doch schon mal.
Nee, kann doch nicht, wenn du mal wegläufst. Sollen die Nachbarn denken.
Genau, was sollen die Nachbarn bloß denken?
Ich bin mir nicht sicher, was die Nachbarn denken. Ich musste nur gerade ein Buch holen, weil ich war ja tatsächlich zur Vorbereitung ein wenig unterwegs. Einige Leute, die bei uns auf dem Instagram-Account auch aktiv sind und mal bei uns vorbeischauen bei Smalltalk. Ich war gerade bei einem der schönsten Biergärten Deutschlands, am Wehr hier in Jena, und habe dieses Buch ein bisschen durchgeblättert in Vorbereitung für diese Sendung. Das ist das sogenannte große Hobbit-Buch, im Original der Annotated Hobbit von Douglas Anderson. Und da wird praktisch alles irgendwie erklärt, was man so nicht als Anspielung versteht. Immer so in den Seiten, in den Rändern sozusagen. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig und bietet sehr, sehr viel Material. Wie auch The History of the Hobbit, in dem Fall von John D. Radcliffe natürlich, absolut großartiges Buch, das komplett die gesamte Entstehungsgeschichte des Hobbits durchgeht, von Seite zu Seite, von Tag zu Tag. Ich glaube, wir haben mal eine Folge zu gemacht, ne? Nachrichten aus Mittelerde. Haben wir da nicht so eine Folge zu gemacht?
Mehrere Folgen zugemacht zu dem Buch. Gibt ja auch genug her tatsächlich.
Definitiv.
Unter anderem auch ein bisschen Vorgeschichte zum Hobbit.
Ja.
Also man erfährt im Kapitel, wie Thorin und Gandalf sich kennenlernen und welche Schwierigkeiten es gab, seitens Gandalf Thorin zu vermitteln, dass er doch Bilbo mitnehmen sollte auf seine Reise zum Schicksalsberg, zum einsamen Berg.
Ja, vor allem ist es für mich natürlich immer so dieser Hintergrund. Ich will ja seit Ewigkeiten, seit gefühlten 20 Jahren diesen Artikel schreiben, Gandalf the Puppet Master, im Hintergrund natürlich ein Auszug aus einem der bekannten Metallica-Alben, weil da gibt es eins, das heißt Master of Puppets, für diejenigen, die Metallica nicht so gut kennen, weil dieses Treffen ist so zufällig. Also, dass Gandalf rein zufällig, Thorin zufällig in irgendeiner Kneipe irgendwo Mittelerde trifft und dann mit ihm zufällig darüber spricht, dass da zufällig ein Drache irgendwo sitzt und er da so ein Problem mit hat und den loswerden will. Und das Beste, was er sich ausdenken kann, sind 13 Zwerge und ein Meisterdieb. Ist also super Plan, Gandalf. Auf jeden Fall erfolgversprechend.
Ja, Gandalf war ja ein bisschen verzweifelt zu dem Zeitpunkt. Also er wusste, dass Sauron zurückkommen wird oder beziehungsweise schon dabei ist, sich wieder Einfluss, Macht und vor allen Dingen Armeen zu sammeln. Und er ging davon aus, dass der erste Schlag im Norden stattfindet. Gar nicht im Süden oder in Mordor selber. Sondern dass er als erstes, Bruchtal und Lorien angreifen würde, weil da er dann mit einem Schlag tatsächlich sehr viel Schaden richten kann und noch Widerstand gegen seine Herrschaft, glaube ich, da ziemlich brechen könnte. Man denkt natürlich, es ist im Hinterland, es ist weit weg von Mordor, da kann nicht viel passieren. Allerdings durch die Anwesenheit von Smaug und diesen ganzen Orkstämmen, die da im Gebirge rumfleuchen und rumkreuchen, war das schon eine Schlagdistanz für Sauron, wenn er sich das gewollt hätte zu dem Zeitpunkt, in dem er sich stark genug gefühlt hat. Und Gandalfs Problem war, wie werde ich diesen Drachen los? Und wie kriege ich irgendwie einen Counterpart zu den ganzen Orks irgendwie da wieder etabliert? Weil bis Smaug kam, war das ja relativ sicheres Gebiet, weil die Zwerge den einsamen Berg da bearbeiten, doch eine entsprechende militärische Präsenz haben und dann ein Angriff von Sauron darüber sehr unwahrscheinlich gewesen wäre. Aber Smaug hat diese Rechnung einfach völlig verändert, weil er A, die Zwerge rausgenommen hat und B, sollte er dann aus welchen Gründen auch immer Sauron den Gefallen tun und mit angreifen, dann sind wir Bruchteil und Lorien verloren. Da wäre überhaupt nichts möglich gewesen. Und der hatte keine Idee, was er machen sollte, bis er irgendwann Thorin getroffen hat, der ihm gesagt hat, ich würde gerne diesen Berg zurückhaben und den Drachen loswerden, weil der war gemein zu mir und meinem Volk. Denkt sich dann so, hey, besser der als gar nichts, oder? Und hat dann gesagt, hier, mach mal, Junge. So geht's dann quasi erst los. Und Thorins erster Plan war, dass er die verbliebenen Gefallen, die ihm Leute schulden, irgendwie dazu nutzt, selber eine Armee zusammenzustellen und damit dann gegen den einsamen Berg zu ziehen. Und Gandalf war sehr sicher, dass diese Vorgehensweise absolut zum Scheitern verurteilt wäre. Nachvollziehbar, weil kann er da zusammenkriegen, ein paar Zwerge, ihm werden keine Elben helfen, ihm werden keine Menschen helfen, wer auch. Und der Drache hat ja bereits das Zwergenreich in seiner Blüte zerstört und dann mit so ein paar dahergelaufenen Resten von dem Zwergenreich da aufzukreuzen, hätte wirklich gar nichts gebracht.
Ich bin halt völlig fasziniert. Also ich meine, klar, Thorin, ne? Also Thorin, Son of Thrain, Son of Thror, ist natürlich, das ist natürlich der Erbe eines wirklich fast 200 Jahre lang sehr erfolgreichen und sehr mächtigen Königreichs. Also der ist ja nicht irgendeiner der Zwerge, sondern er ist der Erbe. Also er ist derjenige, der den Anspruch auf den Titel König unter dem Berg ja nur mit sich trägt. Und was halt in den sogenannten Hobbit-Filmen ja so ein bisschen verbraten worden ist, was du gerade erklärt hast, es gibt halt Hintergrundgeschichte, was Thorin halt haben wollte, machen wollte, und dann haben sie halt in den Hobbit diese ganze Geschichte mit, wir gehen zu diesen ganzen verschiedenen anderen Zwergenstämmen und fragen sie, und er sagt nein. Das hat dieses unheimlich süße, diese Kindergeschichte, die ja eigentlich der Hobbit ist, schon von Anfang an total geopolitisch und strategisch und evil und so gemacht. Und das war so für mich damals so die erste Red Flag, wie es so schön neudeutsch heißt, dass hier irgendwas ganz definitiv aus den Gleisen springen wird irgendwann. Weil die erste halbe Stunde war ja wirklich süß. Sie war genau wie im Hobbit. Sie war diese wunderbare Geschichte. Und wir lernen ja dort die Zwerge kennen. Und die erste Erfahrung, die wir eigentlich mit Thorin machen, wenn wir jetzt mal Nachricht aus Mittelerde und die ganzen anderen Sachen vergessen, ist, es klopft an der Tür zum 287. Mal. Bilbo ist völlig fertig, weil er weiß nicht, wo kommen diese ganzen gefräßigen Zwerge her. Die mampfen ihm mehrere Vorratskammern das Essen weg. Und ein Hobbit hat ordentliche Vorratskammern, ne? Nicht vergessen. Und als letzter kommt halt, er macht so die Tür auf, obwohl irgendwie, keine Ahnung, hat keinen Bock mehr. Und dann fallen alle so rein, so 6, 7 Zwerge auf einmal auf so einen großen Haufen. Ganz unten liegt Thorin, der Mächtigste und der Einflussreichste und der Erbte, ne, Königreich unter dem Berg. Und obendrauf liegt unter anderem Bombur.
Bombur, genau.
Der schwerste Zwerg. Und er so, und Bilbo so, oh Mann, ey, es tut mir so leid, Mann, ey, sorry. Und überhaupt, das tut mir echt so leid. Das wird so schön geschrieben im Hobbit, wie er sich so gefühlt 500 Mal entschuldigt. Und Thorin dann im Original sagt, oh, I pray, don't mention it. You know, so ist schon okay. Ja, ja, er ist ja auch gut. Und das ist der erste Eindruck. Und das finde ich halt so süß, wenn wir natürlich heute darüber sprechen werden, dass Richard Armitage in den Filmen natürlich diesen glorreichen, ne, kämpferischen, gutaussehenden, charismatischen Zwerg darstellt. Und mein erster Gedanke ist, kleiner, dicker Zwerg ist erquetscht von 200 anderen Zwergen und liegt da wie eine Platt, wie eine Flunder und ist sehr, sehr würdevoll wieder aufgestanden.
Ja, das war ihm wichtig. Das Schöne ist ja, dass wir den Hobbit aus der Sicht von Bilbo erzählt bekommen und er gar nicht weiß, dass die Zwerge gar nicht haben wollten. Also für ihn wirkt es halt so, er ist zu Hause, die kommen vorbei, sagen, hier, du bist ein Dieb, wollen dich deinen Dienstanspruch nehmen und zahlen dir auch ein bisschen Kohle dafür. Kommst du mit oder nicht? Und er denkt halt, die wollen das selber. Aber das ist ja gar nicht so der Fall. Die finden Gandalfs Plan, dass er, also Gandalf schlägt Thorin vor, dass man sich zum Berg schleichen sollte. Und Smaug würde ja allein die Zwerge schon am Geruch erkennen und sie sollten jemanden mitbringen, der halt kein Zwerg ist. Und er schlägt dann einen Hobbit vor, und zwar Bilbo. Und man erkennt, dass die Zwerge nicht ganz die hohe Meinung von Hobbits haben. halten Sattel, fette, faule, gefräßige Nichtskönner und wollen den auf gar keinen Fall mitnehmen und erfahren halt diese ganze Verhandlung und die zwei da ankommen halt nur aus Bilbos Sicht. Aber diese Verachtung über Bilbo und diesen kleinen, der kann vielleicht gut kochen, hat viel Essen zu Hause, aber sonst kann er eigentlich nichts. Seit der Zeit kriegen wir überhaupt nicht mit, wenn wir nur den Hobbit uns zu Gemüte führen. Das erfahren wir erst später in diesen Anhängen oder nach der Mittelerde, dass Thorin ihn nicht mitnehmen wollte und auch die anderen Zwerge das für eine komplette Schnapsidee halten. Und Gandalf kriegt sie nur dazu, weil er ihnen die Karte und den Schlüssel aushändigt für diese geheime Tür, durch die Rohr und Trein seinerzeit vor Smaug fliehen konnten.
Na, dieser Eindruck bleibt ja auch für die gesamte Zeit. Also für die Hälfte der Zeit, also bis Moria oder bis Goblinstadt und dahinter erst so langsam, wenn er, da kommen wir ja später, also oder nee, kommen wir nicht mehr dazu, weil wir nicht über den Hobbit sprechen, sondern über Thorin, als er den Ring findet und dann praktisch damit so ein paar Sachen machen kann. Ja, wir erinnern uns ja, die hatten ja eigentlich, nachdem sie aus Goblinstadt rauskommen, haben sie ja ihr Lager.
Da geht er hin, der Opa. Und der Internetanschluss.
Ich bin super begeistert von dem Bild, wie er jetzt da so sitzt, weil er ist halt Rotenburg ob der Tauber und da hält er sich diesen großen, samtenen, grauen Vorhang und ich denke mir vorher so einem 16. Jahrhundert-Gebäude.
Ja. Der so ein Museumssaal. Bisschen mit seinem Bart Ton in Ton ist, also das ist schon eine sehr gute Wahl.
Das ist so unglaublich tight. Ich bin also wirklich sehr, sehr begeistert. Er könnte jetzt eigentlich auf, weißt du, auf so einem, weißt du, wenn Sättel von Rittern aus dem 12. und 13. Jahrhundert so aufgebockt werden, damit du sie angucken kannst. Opa könnte auf so einem sitzen und wir würden es nicht sehen. Wir haben dich gerade leider kurz verloren, deswegen sag ruhig nochmal, was du sagen wolltest.
Ja, nee, das ist, ich habe irgendwie, macht das manchmal hier so kleine Aussetzer, weiß aber nicht warum, weil die Internetverbindung eigentlich stabil bleibt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist ja, bis sie nach hinter Goblinstadt, weißt du, wenn Bilbo den Ring gefunden hat, und das ganze Thema mit Gollum durch ist und er mitten im Lager auftaucht, ohne dass die Wachposten ihn gesehen haben. Erst dann wechselt es so ein bisschen, wo sie sagen so, okay, vielleicht kann er ja doch was. Weil bis dahin baut er ja auch im Endeffekt an nur Scheiße. Wir denken an die drei Trolle. Ja, was will er? Er will denen die Börse klauen, weil er zeigen will, dass er ein großer Dieb ist. Ja, und dann schlägt die Börse Alarm. Ja, und dann verrät er noch die Zwerge und sorgt dafür, dass alle gefangen werden. Ja.
Ich finde es halt auch geil, wie dieser Wechsel bei Bilbo ist, so vor dem Gebirge und nach dem Gebirge. Weil er kommt ja in diese Szene, die du gerade beschreibst. Ne? Er taucht da auf einmal auf und der Wachzwerg, der sonst immer noch nicht mal eine kleinste Maus übersehen oder überhört hat, ne? Bilbo kommt an ihm vorbei. Und erzählt halt so, ja klar, ich habe mich nur durch die Gänge und die Orks und so durchgequetscht und super smooth. Und ist auf einmal der totale Player. Also es ist halt so, Bilbo vorher so, alles schief, ich kann nichts. Und dann so, er hat den Ring, hallo, ich bin Bilbo, le Bilbo. Und das finde ich halt, Thorin merkt das auch. Oh, okay, Herr Beutling, ihr scheint, ne, und Gandalf sagt es ja auch, er spricht es ja auch. Ne? Da scheint ja mehr hinter zu stecken, als und er wirft ihm so einen Blick zu, so wink, wink. Wir reden später drüber. Ja, aber Thorin hat ja recht. Also Thorin und die anderen Zwerge halten von ihm ja wirklich nur wenig, weil sie ihn ja immer wieder retten müssen, anstelle, dass er ihnen irgendwie produktiv hilft.
Was ich schön finde, das Argument, was am Ende zählt für Thorin, ist, dass Gandalf halt Bilbo seinen Freund bezeichnet und er dann sagt, dass er es persönlich nehmen würde, wenn sie halt seinem langjährigen Kumpel Bilbo halt nicht mitnehmen. Und es für Zwerge einfach wichtig ist, dass man auch loyal zu seinen Freunden ist und dass das Argument da was ihn dazu gebracht hat, der sagt, doch zuzustimmen. Da kommt halt neben dieser Sturköpfigkeit der Zwerge auch immer wieder durch, dass die eigentlich doch ganz patente Dudes sind.
Ich finde es süß, gerade im Channel meinte Susi, man sollte vielleicht aber trotzdem mal entschuldigen hinzufügen, dass jetzt die Zwerge sind jetzt auch nicht so geil, ne? Also mit Ruhm bekleckern ist jetzt bei den Zwergen auch nicht so angesagt. Also ich meine, wie die Homies sich an die Trolle zum Beispiel ranschleichen. Natürlich, Opa hat es ja gesagt, also Bilbo verrät sie ja so ein bisschen. Aber der Einzige, der nicht mit dem Sackbohrkopf sofort irgendwie zu Mousse, Gemüse, Frischfleisch oder Dönerspieß verarbeitet werden wird, ist Thorin, der natürlich der Anführer ist und der ein bisschen Überblick hat und sich denkt so, es sind 12 andere Zwerge vor mir gegangen und ein Hobbit. Ich sehe nur ein Lagerfeuer und sonst niemand. Das ist vielleicht ein wenig misstrauenserweckend. Vielleicht gehe ich mal nicht mitten in den Lichtschein und lass mich fangen wie die anderen Luschen. Also meine Entschuldigung, also diesen... Thorin ist schon eine Liga über den anderen Zwergen, so mit Strategie und ja, das stimmt. Vielen Dank für den Hinweis.
Ist ja auch der Älteste, oder?
Ist Balin nicht älter? Nee, ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Er ist auf jeden Fall, also wenn, ist nur Balin älter, aber ich meine, er ist der Älteste. Was natürlich, wenn man den Hobbit, das Machwerk von Jackson sieht, natürlich nicht ganz so ins Auge springt, weil er immer noch volles Haar hat und nicht ergraut ist, wie zu anderen Zwergen. Aber er ist mit der Älteste. Man ist ja bei Zwergen auch relativ irrelevant. Die leben ja relativ lange und bleiben auch ziemlich lange ziemlich fit. Aber ja, er ist der Älteste und Erfahrenste und hat ja auch einiges gesehen. Und ich glaube, dass er da auch ein bisschen Intuition dann irgendwann sich entwickelt und man Gefahrensituationen besser einschätzen kann. Ich weiß natürlich, warum überhaupt mit 13 Zwergen, man sieht ein Lagerfeuer, wo halt keine Armee lagern kann, sagt, oh, was passiert jetzt? Und also sagen wir 13 Zwerge, 13 Äxte, was soll passieren? Aber gut, so ist es halt dann lustiger.
Es ist sehr lustig, weil ja praktisch das sich praktisch zweimal wiederholt in der Geschichte. Also, dass die Zwerge so ein oder zwei im Paar irgendwo hinkommen, werden wir auch noch zu einem späteren Zeitpunkt erklären. Opa hat es ja persönlich letztes Jahr auch erlebt, seinen Moment da in der Richtung erwartet, dass Leute immer wieder auftauchen. Er sitzt da und denkt sich so, was ist denn hier los? Und da sind halt die Trolle, die warten und gucken halt, was kommt denn da so noch? Also einer oder gar keiner oder viele, ne? Weil sich ja Bilbo da verquatscht. Aber Thorin ist in der Situation definitiv natürlich der Zwerg, der so am besten den Überblick behält. Ich bin auch, muss ich zugeben, tatsächlich ein bisschen bei der Szene jetzt verwirrt durch den Film. Ich erinnere mich dran an diese eine Szene in dem Film, wo er zum Beispiel sagt, wir haben irgendwie Krankheiten und wir sind sonst irgendetwas und alle so, was? Nein, ich bin überhaupt nicht krank. Und Thorin so, doch, wir sind alle krank, ihr könnt uns gar nicht essen. Die Szene ist ja ganz witzig, also definitiv. Ich erinnere mich aber nicht danach, dass es im Buch so war, oder? Habt ihr das gerade im Kopf?
Nicht kommuniziert zwischen Zwergen und Trollen.
Ja, die waren im Sack, fertig.
Ja,
dann eine der berühmtesten Entscheidungsrunden, wie man Zwerge zubereitet. Die
Sülze!
Ja, das ist quasi das Argument für klare Hierarchien in Gruppen. Ja, dieses ganze Gelaber führt halt zu nichts. Und noch jemand, der ganz deutliche Ansagen macht.
Ja,
der Manager wissen, wovon ich rede.
Agile Entscheidungsfindung, auf jeden Fall. Ja. So, total, ja. Nein, aber es ist dann auch wieder, ich versuche mich dann in die nächste Szene zu erinnern, wo er praktisch schon ein bisschen drauf guckt. Wir sind ja dann nachher in den Bergen, Wetter ist scheiße, die Steinriesen sind auf dem Weg, spielen da irgendwie Fußball. Und alles ist ein bisschen doof und sie schicken ja Finn in Kili, weil das ja die Jüngsten sind und ihn auch am besten sehen und irgendwas, nach irgendwas Unterstand, Höhle, irgendwas zu suchen und sie kommen ja gefühlt nach 60 Sekunden wieder sagen, jo, wir haben eine super Höhle gefunden, alle passen rein, alles super trocken. Und ist es nicht Thorin, der fragt, oder nee, das ist Gandalf. Gandalf, der fragt, habt ihr es auch wirklich richtig angeguckt? Und Finn in Kili sagen ja, wir haben alles voll im Blick und so, haben geguckt. Da bin ich so ein bisschen, also Thorin ist ja was auch im Film, finde ich, an einzelnen Stellen ganz gut eigentlich gemacht wurde, ist, irgendwann gibt es ja diesen Wechsel, also dass Thorin ja auf Bilbo so ein bisschen hinabguckt, nicht nur, weil er kleiner ist, sondern weil er sich halt auch fragen, warum, spätestens mit der Szene, die Opa ja eben beschrieben hat, also als er da in das Lager kommt und reinschleicht an der Wachen vorbei, dass er es da geschafft hat, ist ja schon beeindruckend. Aber es ist halt immer, Thorin und Gandalf führen halt die Truppe schon so an, das muss man ja auch ganz klar sagen, also die Zwerge folgen ja Thorin. Er ist nun mal, ob nun verwandtschaftlich begründet oder durch Freundschaft oder sie waren damals im Erebor mit dabei und haben es miterlebt. Er ist halt ihr Anführer. Und das ist halt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, die man nicht vergessen darf. Als Erbe des Königs unter dem Berg. Ich frage mich halt, an welcher Stelle er so das Gefühl hat, na, Bilbo ist eigentlich ganz cool. Ist das bei den Spinnen oder schon früher?
Also im Film ist es leider eine ganz, ganz bescheuerte Szene, die ich zum Kotzen finde. Also er stellt sich halt Azog entgegen, wird geohnt und Bilbo rettet ihn dann quasi mit seinem Schwertchen in den Hintern, was natürlich Bilbo völlig falsch darstellt. Er hat seinen Wert nicht als Kämpfer, sondern nur ganz andere Eigenschaften. Da ist der Film wirklich eine Farce an der Stelle. Im Buch wird es, glaube ich, gar nicht so klar gesagt. Es wird wahrscheinlich dann ab dem Punkt sein, an dem Bilbo den Ring hat. Und ich vermute mal, dass die nicht nur davon sich beeindrucken lassen, dass er jetzt ganz toll schleichen konnte, weil dass er das irgendwie hinbekommen kann als kleines Wesen mit weichen Füßen, die nicht viel Lärm machen, war, glaube ich, immer klar. Aber wahrscheinlich wird dann, der Ring hat ja Macht und Teil seiner Macht ist, Leute zu beeindrucken und von dir zu überzeugen und dir Kontrolle zu geben über die. Das ist durch Bilbo jetzt kein Elb, der das dann entsprechend in komplette Kontrolle ummünzen kann, aber in seinem kleinen Maßstab sorgt das halt dafür wahrscheinlich, dass die Leute ihn einfach anders wahrnehmen als vorher und seine positiven Eigenschaften jetzt mehr zu schätzen wissen und die negativen eher den Tisch fallen lassen. Ob das für so einen Sturkopf wie Thorin reicht, wahrscheinlich nicht, aber zumindest hat er ab da vielleicht eher das Gefühl, er kann jetzt mal gucken, dass er seinen Wert dabei beweisstellen kann. Ab da ist ja Bilbo derjenige, der halt jedes Mal den Tag rettet für den Rest.
Ich glaube, irgendwann bei dem im Düsterwald, wenn wir dann, also wir gehen jetzt ja ein bisschen doch chronologisch vor, was den Hobbit ja zum Beispiel angeht. Es ist, glaube ich, bei den Spinnen, wo sie dann irgendwann mal in dieser Runde sitzen, völlig fertig, völlig am Ende und Bilbo dann so angucken, so, und was machen wir jetzt? Also so, da kommt auch, glaube ich, dieser Absatz, wo drin steht, ja, und offensichtlich hatten die Zwerge sich mittlerweile daran gewöhnt, dass Bilbo immer genau alles wusste, was zu laufen war. Und er hat sie auch gerade zum dritten Mal gerettet und jetzt erwarten sie von ihm, dass er ihnen sagt, wo es ist. Und da ist Thorin ja nicht mehr da. Das ist ja diese Szene, wo Thorin ja zuerst erwischt wurde und dann ab in die Gefängnisse des Königs im Düsterwald ja kommt. Aber da sind wir ja. Jetzt springen wir natürlich ein bisschen weit. Thorin, diese Szene im Film, finde ich halt auch ganz furchtbar, dass dieser majestätische Zwerg irgendwie sagt so, oh, ich habe den größten Fehler in meinem Leben, hua, Knutsch. Ist jetzt irgendwie nicht so überzeugend. Kommt auch irgendwie mehr oder minder wirklich auch aus dem Nichts. Also das ist da nicht wirklich von der Entwicklung her in der Geschichte ja so zu erklären. Ich mag halt diese Szene rüber zu Beorn. Da spielt aber Thorin auch keine große Rolle in dem Sinne, sondern da sind wir ja wirklich bei Gandalf und Bilbo und Beorn. Die Zwerge kommen ja wirklich nur so als Pärchen hinterher oder Bombo natürlich als dritter, als fünftes Rad am Holzwagen, weil er will nicht als einziger da als Dicker da irgendwie langlaufen. Und dann geht es ja von da aus direkt in den Düsterwald und auf einmal merken sie, oh, Gandalf ist weg. Und Thorin so, ja, wie, du gehst jetzt, unangekündigt. Und da wird er so ein bisschen pumpig, wenn ich mich recht entsinne, im Buch. Ne?
Wird er auch, weil das ist ja, die hatten ja eine Vereinbarung, die beiden. Und zwar, er nimmt Bilbo nur dann mit, wenn Gandalf auch mitkommt und auf den kleinen Hampelmann aufpasst. Und dann sagt Gandalf irgendwann so, reicht jetzt, ich habe Besseres zu tun, schönen Tag noch. Also in dem Moment bricht Gandalf halt die Abmachung, die sie gehabt haben. Und ich glaube, da ist er natürlich entsprechend pumpig. Plus halt, sie haben, glaube ich, schon gemerkt, wie wichtig Gandalf ist und was er an Wert mitbringt, gerade fürs Überleben der Truppe. Und wenn dann halt so ein Typ sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, kommt alleine klar, dann werden die Gefahren, die dir noch entgegenstehen, noch ein bisschen größer.
Ich bin gerade sehr begeistert und heiße auch nochmal alle herzlich Nachzügler und Nachzügerinnen herzlich willkommen hier bei uns in der Runde. Wir sind gerade bei Thorin Eichenschild, dem Charakter aus der zweiten Reihe, den wir heute besprechen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Vielleicht ganz kurz ein Zwischenintermezzo, weil gerade noch ein paar dazu gekommen sind. Der Name Thorin Eichenschild kommt ja auch nicht von ungefähr. Das zeigt ja so ein bisschen wieder, was Tolkien so im Hintergrund mit seiner Arbeiterei und Sprachwissenschaft hat, weil ja ein großer Teil der Zwergennamen aus einem sehr bekannten nordischen Gedichtsagen stammt und da läuft halt ein Thorin durch die Gegend. Vermutlich wird der Beiname, den er hat, also Thorin heißt vermutlich der Tapfere, was Tolkien vermutlich gewusst hat und das vielleicht ihn deswegen auch so nach oben gestellt hat. Es gibt da noch einen anderen Zwerg und der heißt Eichenschaldi, also Eichenschild. Und aus dem hat er dann den Beinamen gemacht. Also man sieht, da hat Tolkien lustig bunt Sachen zusammengemischt. Aber es ist halt ein Kinderbuch. Das haben wir, glaube ich, auch ich finde, wir haben das noch nicht genügend erwähnt. Eigentlich ist es ein Kinderbuch, das sind 13 Zwerge und die haben einen kleinen Hobbit dabei und einen Zauberer. So, und jetzt machen wir einen Drachen kaputt. Und da ist halt Thorin, ist der Chef der Zwerge. Und der ist eigentlich, finde ich, wirkt ein bisschen arrogant, ein bisschen überheblich. Im Buch nicht so schlimm wie in den Filmen. In den Filmen ist das katastrophal überhöht. Ich finde es gut, dass er doch irgendwann erkennt, ja, Bilbo ist ein Asset, wie so schön neudeutsch heißt. Ne? Also irgendwann, spätestens als Gandalf weg ist und sie dringend Support brauchen und die Zwerge halt völlig nutzlos sind, spätestens wenn sie versuchen, Bombo zu tragen, während er schläft und vom Essen träumt, da ist Thorin immer so, nee, Klappe halten, nee, du, also er macht vor allem Bombo so runter. Ist das euch auch aufgefallen? Thorin macht die ganze Zeit Bombo so runter, weil, ja, du erzählst immer vom Essen hier, wir können das alle nicht, total kacke, halt mal die Klappe. Bombo so, ist mir doch egal, ich bleib jetzt hier sitzen. Also, Leadership Qualities. Was ist da mit Thorin los?
Ja, nee, ich überlege gerade, ich war ja, als ich mit den Kindern, also besser gesagt, als ich in den Staaten war, 2016 war ich ja, hatte ich ja das Vergnügen, nach Milwaukee zu fahren, um an die Marquette-Universität zu gehen und den Teil der Manuskripte sehen zu dürfen. In einer privaten Audienz mit dem Kurator, was bis heute immer noch absolut grandios ist, zumindest alles, was mit Tolkien zu tun hat. Aber Marcel, vielleicht habe ich, Gott, der alte Mann und sein Kopf, das ist schon wieder lange her. Ist es nicht sogar so, dass die Namen, die er da auch im Hobbit verwendet, auch früher eigentlich anders zugeordnet waren?
Gandalf. Es gibt halt einen Zwergennamen, der heißt Gandalfr und der wird übersetzt als entweder als der Stabelb oder der Hexenelb und daraus hat dann Tolkien ganz offensichtlich mal schnell den Zauberer gemacht. Ja. Es ist halt, er hat nicht einfach eins zu eins geklaut und kopiert, aber er hat Sachen geschickt genommen, sie ein bisschen verändert und gerade für die Kinder. Also ich meine, die Kinder sind ja, wir müssen es ja vorstellen, dieses Buch und die Geschichte und Thorin als Charakter hat er seinen Kindern vorgetragen, abends zum Einschlafen. Und eine der schönsten Anekdoten, die wir ja immer gerne erzählen, ist halt, dass Christopher ja der Sohn war, da wussten wir schon, okay, das ist der Mann, der in Zukunft 12 Bände akademische Werke und andere Dinge editieren wird. Der hat halt darauf hingewiesen, ja, also Papa, gestern hast du gesagt, der Zerg hat die Mütze mit der Farbe und das Schwert und dann die Harfe und das Instrument, aber heute sagst du, das ist die Farbe und das Instrument und die Waffe. Ey, das ist aber mal falsch, Mann, ne? Und er so, verdammter Junge. Und geht zurück und ändert das so in seinen Notizen, die er sich gemacht hat, damit er nicht wieder falschen. Also das ist die Geschichte. Und das finde ich so wunderschön. Also geht leider so ein bisschen verloren. Ja, gerade auch bei den Filmen. Ne? Das ist halt die Kindergeschichte für seine Kinder war, die ihn erzählt hat. Und das finde ich halt so steil.
Ja. Man merkt ja auch, dass die Geschichte sehr episodenhaft ist. Es ist ja immer ein Mini-Abenteuer und dann was anderes, was eigentlich nicht so wirklich Zusammenhang hat, außer dass sie halt weitergelaufen sind. Einfach so Geschichten, die halt an einen Abend gepasst haben, dann waren die durch und dann am Tag danach die nächste Geschichte. Das merkt man, glaube ich, ziemlich klar, wenn man das Buch liest.
Was wir ein bisschen vergessen ist, dass legendäre Waffen ja auf dem Weg gefunden wurden. Ja, und genau, die Fanboys dürfen wieder sich freuen, ja. Waffen aus der...
Sprich weiter, komm. Und dann haben wir verloren. Nein,
das Schicksal möchte nicht, dass ihr wieder über Gondolin labert. Das ist aber so geil. Zeichen des Himmels hier.
Nein, aber das Bild von ihm ist so geil. Weißt du, dieses Standbild mit diesem geilen Bart vor dem farblich genau abgestimmten Museumsvorhang hinten in Rothenburg ob der Tauber. Es ist einfach, ich bin so begeistert. Erzähl weiter, Opa.
Ja, ich sag aber, das war das erste Mal, dass ich persönlich über Gondolin gelesen habe, weil Herr der Ringe, Hobbit, dann der Silmarillion. Und das war dann schon so, erst einmal so, wow. Ja, und wir haben Glamdring und Orcrist praktisch, die beiden Schwerter, die das erste Mal da aufploppen. Und lustigerweise eine Waffe, die uns auch noch im Herr der Ringe begegnet, natürlich Stich, wird der praktisch da Bilbos Schwert. Das ist zum Beispiel was, das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie diese Sachen praktisch den Untergang Beleriands überlebt haben und dann schlussendlich da in so einem Hort von ein paar Trollen gelandet ist. Aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber nichtsdestotrotz Orcrist, das Schwert Thorins. Ja, der Ork-Spalter. Glamdring ist der Ork-Hammer, oder?
Ich glaube ja.
Ja, Glamdring ist der Feindhammer und Ork, das ist der Ork-Spalter.
Ja. Alles klar. Genau, der Ork-Spalter.
Und natürlich davon die Frage, wie sehr es Thorin Streetcred runterzieht, wenn er mit dem Elbenschwert durch die Gegend läuft. Oder generell mit dem Schwert. Das ist ja nicht die klassische Zwergenwaffe. Es ist schon erstaunlich, dass das Thorin das Schwert nimmt, oder? Weil er hat ja eine Abneigung gegen Elben, weil es halt so ist zwischen Zwergen und Elben. Plus, ich hoffe, das ist nicht nur im Film so, aber es gab ja auch keine Hilfe von außerhalb in einsamen Berg, weder von Menschen noch von Elben.
Richtig.
Ich finde, das kann man schon erklären, aus zwei Gründen. A, es ist eine super Alarmanlage, weil wir erinnern uns, gewisse Schwerter glühen und glänzen irgendwie so ein bisschen vielleicht oder so. Und der andere Punkt ist halt der, ich glaube tatsächlich, auch wenn es ein Elbenschwert ist, ist Thorin, wie es eigentlich allen Zwergen üblich ist, ein sehr großer Schätzer und Kenner von Handwerk. Und das ist ein gutes Schwert. Das ist nicht irgend so ein räudiges Elbenschwert, das irgendwie so billig irgendwie so in der Massenproduktion in Gondolins Schmiede Nummer 7 hergestellt wurde, sondern es ist halt das Schwert Thorgons. Also nicht das Schwert Thorgons, es ist halt eins der Schwerter, das in dem Königshof halt geschmiedet und für den Königshof benutzt wurde. Also das ist ja irgendwie, das ist ja das Geile daran. Und ich glaube, dass deswegen Thorin damit kein Problem hat. Er wird zwar immer noch ein bisschen lästern über die Fake, über diese lustigen Zwirbeleien und Schrift und so, ist ein bisschen albern. Aber es ist ein gutes Schwert. Und ich glaube, kein Zwerg würde, wie so schön gesagt wurde im Channel, wenn die Sachen schon, wie die Artefakten schon am Rand liegen, also am Straßenrand, würde das so liegen lassen. Außerdem, wert. Das Ding ist halt richtig was wert. Und ich glaube nicht, dass ein Zwerg ein A, gutes Schwert, und B, ein Schwert, das offensichtlich richtig was wert ist, liegen lassen würde. Ich finde es entscheidend, dass er es bekommt. Weil er ist der Anführer.
Ne? Ja, wenn es einer kriegt, dann natürlich der Chef persönlich, das ist klar.
Ja, ja. Ja, Glamdring, das Schwert Thorgons, bekommt natürlich Gandalf. Was natürlich auch eine ganz, ganz spannende Traditionsfolge dann aufmacht. Aber ja, Thorin ist ein Anführer, ein großartiger, hat jetzt nicht nur einen kleinen Hobbit, einen Meisterdieb, mit dem wir was machen können, sondern auch ein großartiges Schwert. Sie haben Beorn überstanden, sie sind am Düsterwald und dann geht ihnen das Essen aus, weil sie zu dumm zum irgendwas sind. Das finde ich so eine süße Szene, ey. Ja, wir hatten genug Essen dabei,
genug Zeug. Ja, Ja, wie gesagt, ich erinnere mich, da haben wir noch heute mal drüber sinniert, dass.
Er überlegt nicht, er ist wieder weg.
Ich finde, das ist, wir nennen das jetzt ab sofort das Rotenburger Internetspalte. Da ja. immer zwischendurch ja. So Löcher.
Das ist sind, eine genau. technische Umsetzung seiner Kunstpause am Anfang.
Ah, vor allem, wenn er so in die ja, Kamera so. Grinst, Mann. Das sieht so geil aus. Ja. Ich bin völlig begeistert.
Ja. Opa im Bermuda-Dreieck. Ja, so in etwa ist das. Ich bin immer für ein paar Sekunden in irgendeiner anderen Dimension. Ja. Wie gesagt, Bombuger fällt ja irgendwann in den Fluss und ist dann benäht. Also er kann dann gar nicht mehr selber laufen und das... Also insgesamt, sie haben kein Essen mehr, sie müssen Bombo transportieren. Der Düsterwald ist sowieso nicht so das Optimum. Ja, die Spinnen haben sie hinter sich gebracht. Ja, und jetzt kommen da noch, du siehst da halt Feierei und wilde Sause und möchtest da gern mitfeiern. Ja, und du bist nicht eingeladen, du kommst hier nicht rein.
Ja, so ist das, wenn man halt als Staatschef vor der Tür steht, ohne Ankündigung vorher. Das hat ja auch übrigens auch vorher schon zu Problemen geführt und ist jetzt hier genauso.
Er sagt es nicht. Ja.
Und doch. Okay. Und auch das haben wir wieder in einer Folge untergebracht.
Ja, wir sind ja jetzt ja, sagen wir mal, wir gehen weiter das chronologisch ein bisschen die Geschichte Thorins und der Zwerge weiter. Wir sind jetzt an Spinnen durch, ja. Wir haben sie glücklich.
Ist natürlich für Thorin eigentlich auf der ganzen Reise ziemlich bitter. Er sitzt ja quasi als König, muss seinen Wohnsitz wieder in Besitz bringen. Aber egal, wo er hinkommt, er wird nie so behandelt. Er ist für alle eigentlich immer nur ein Bittsteller, jemand, der irgendwie irgendwas möchte, meistens Geld und immer eigentlich wieder loswerden möchte, bevor er halt einem zu viel weggefressen hat. Und für jemanden, der halt so stolz ist wie Thorin, das sind alles weitere Narben, die er da quasi auf seiner Seele sammelt. Das tut ihm alles nicht gut, glaube ich.
Ja, ich bin halt sehr beeindruckt, dass sie das machen, weil sie hatten ja sich eine Gegenwart, ein Zuhause aufgebaut in den Blauen Bergen. Also sie haben ordentlich geschmiedet, sie waren wieder zu Reichtum, ist jetzt übertrieben, natürlich nicht im Vergleich zum Königreich unter dem Berg, aber ihnen ging es gut. Sie hatten ein Zuhause, sie hatten einen Job, es gab genug zu tun, alle Zwerge waren mehr oder minder zufrieden, nur Thorin nicht. Das ist ja genau der Knackpunkt, dass er diese 12 anderen Zwerge dazu kriegt, die ihm aus entweder familiären Hintergründen oder aus Loyalitätsgründen verbunden sind und verpflichtet sind und die dann mitkommen auf dieses Abenteuer. Alles klar, aber das passiert ja, weil Thorin seit Jahrzehnten es wirklich an ihm nagt, dass dieser kleine, dicke, fette Drache da auf dem Schatz liegt. Und das ist ja auch genau der Punkt, den Gandalf ja so geschickt auszunutzen weiß. Er weiß ja ganz genau, er hat da jemanden vor sich, den er auf diese bescheuerte Idee bringen und das auch umsetzen lassen kann. Ich frag 12 Jungs und dann nehmen wir noch einen Meisterdieb mit und dann machen wir das. Also allein dieser Gedanke, wenn du die Geschichte nicht kennst und du liest das zuerst, auf dieser Seite, hier bei D&D im heutigen Abenteuer, Smaug, 6000 Punkte plus, Feuerschaden, Explosionsschaden, unsterblich, großartig, kann nicht vertötet werden. Auf der anderen Seite, 12 Zwerge, 13 Zwerge und Hobbit mit irgendwie also so vom Player-Erfahrungswert von irgendwie, wenn du das in Warcraft umgesetzt hättest oder in Warhammer, wäre das fuck no. Einfach nein, lassen, nicht tun. Und Thorin so, nö, wir sind jetzt vagabunden, wir ziehen los, wir haben nichts außer den Ponys, dann gehen uns die Ponys verloren, dann geht uns das Essen verloren, dann müssen wir irgendeinen so komischen bärigen Typen, der nur Honig und Milch isst die ganze Zeit, fragen, ob wir was von ihm haben dürfen. Die Ponys müssen wir zurückgeben, weil sonst bringt er uns um, weil er ist ein großer Bär. Und dann sagst du, das knabbert an Thorins Seele. Ich glaube schon. Dann
sind wir uns ja einig. Ja. Aber ich glaube, er ist nicht der Einzige, an dem es nagt, dass der einsame Berg verloren ist. Also Zwerge haben ja durchaus ein langes Gedächtnis und verzeihen nicht so leicht. Und das dürfte auf offene Ohren gestoßen sein, dass er da zurück möchte. Ist ja ähnlich wie mit Moria. Ja, Balin geht es ja auch nicht schlecht am einsamen Berg. Und trotzdem, das gehört Zwergen. Das ist jetzt in fremder Hand. Das muss sich jetzt ändern. Das ist, glaube ich, eine den Zwergen innewohnende Eigenschaft, dass sie ja vergangenes Unrecht ihnen gegenüber rächen möchten. Also Warhammer hat natürlich da die Zwerge übertrieben satirisch dann mit dem Book of Grudges dargestellt, aber der Ursprung ist ja eine Satire auf Erdringe, mehr oder weniger. Das Universum, das hat schon seinen Ursprung.
Na, ich meine, Thorin hat seinen Beinamen ja nicht von irgendwo her bekommen, sondern es war ja tatsächlich so, einige Zwerge waren in der Ansicht, man könnte Moria vielleicht zurückerobern und dann wurde dann ein Verwandter Thorins, ein sehr naher Verwandter, da mal kurz geköpft und klein gehackt und mit Zwergenruhen in die Stirn sein Name, also der Name dessen gebrannt, der ihn getötet hat, nämlich Azog. Das ist ja diese leichte, verquere Darstellung dann in den Filmen, die so ein bisschen diese ganze Geschichte überhaupt nicht darstellt, sondern dass eigentlich die Zwerge bei dieser Schlacht da richtig, richtig arg gelitten haben, die Orks natürlich auch. Aber er hat irgendwann halt alles verloren, auch sein Schild verloren und hat einen großen Eichenast genommen, um sich damit zu schützen, wie es ja dann auch in dem Film auch sehr schön gezeigt wird. Und dadurch ist halt sein Beiname gekommen, dass er in dem Augenblick zum großen Krieger und Anführer ja auch der Zwerge geworden ist, weil sie halt natürlich ihren König da verloren haben. Also ich meine, beide Seiten haben verloren. Die Zwerge haben so bitter verloren, dass sie keine Chance hatten, Moria zu besetzen, und die Orks waren so am Ende, die haben ja nichts mehr gemacht. Aber das ist natürlich das 200 Jahre später, wo Thorin das nicht vergessen hat. Niemand, der bei Sanul-Bizar dabei war, der in dieser Schlacht dabei war, hat das vergessen. Und da knabbern die Zwerge natürlich schon Ewigkeiten dran. Nur ist das natürlich nicht der Punkt, der jetzt bei Thranduil zum Beispiel oder an Seestadt irgendwie eine Rolle spielt. Das ist in den Filmen ja so aufgebohrt und aufgebaut worden, dass es zwischendurch ein bisschen seltsam anmutet, wenn der große weiße Ork, der Albinork, da durch die Gegend rennt und irgendwelche Leute umbringen will. Ich finde halt Thorin in dem Augenblick spannend, wenn man auf einmal hört, man ist in Seestadt. Also wir sind jetzt bei Thranduil, finde ich jetzt nicht so spannend, aber in Seestadt gibt es ja eine Prophezeiung, dass die Flüsse wieder, ne, mit Gold schwimmt vom Berg herunter und der König und der Berg wird zurückkehren und es wird alles ganz glorreich und das Königreich Tal, ne, die Menschen, das wird alles wiederkommen. Das existiert ja. Also Thorin und die Zwerge kommen da ja nicht von ungefähr hin. Und ich glaube, Thranduil, als er sie da gefangen genommen hat und in sein Gefängnis gesteckt hat, ich glaube, der hat auch 2 und 2 zusammengerechnet und sich gefragt, warum hampeln hier 13 Zwerge bei mir rum und einer von ihnen ist der Erbe des Königreichs unterm Berg.
Da muss ja kein großer Prophet sein, um zu wissen, was da abgeht.
Eigentlich kann es ja egal sein. Was soll für Thranduil Negatives dabei rumkommen, wenn er die weiterziehen lässt? Sie kommen an, sie sterben Feierabend.
Davon gehe ich aus, dass das Thranduils Haltung ist. Der kann sich nicht vorstellen, dass diese 13 wirklich heruntergekommenen, zerlotterten Zwerge und von dem Hobbit weiß er ja nichts, dass sie irgendeine Chance haben. Das Einzige, was er sich vorstellen kann, ist auch, oh, verdammt, sie wecken vielleicht den Drachen auf und der könnte uns ein bisschen nerven hier. Aber ansonsten, nein. Smaug ist ja seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gesehen worden. Es ist ja, dass die Leute glauben ja schon fast nicht mehr in Seestadt, dass es ihn überhaupt gibt. Und dass es ja alles nur so Legende ist und dass das die Alten so erzählen, aber in Wirklichkeit, der ist bestimmt schon gestorben und so. Das ist ja so typisch menschliches Denken, was ich nicht vor mir sehe und in der Hand halten kann, existiert ja nicht. Und der ist halt seit Jahren einfach nicht mehr durch die Gegend gezogen und deswegen existiert Smaug für sie ja in der Vorstellung nicht. Thranduil weiß es besser, logischerweise.
Ja. Da beginnen doch auch die größeren Abweichungen praktisch. Ja, also mit dem Waldelbenreich und dann auch mit Seestadt zwischen Buch und Film. Weil in Seestadt tauchen keine Orks auf im Buch, sondern sie werden da begrüßt, so ähnlich wie du es gesagt hast. Der Meister der Stadt nimmt sie auf und sagt so, die Zwerge sind da, verköstigt die und sieht dazu, dass sie weiterziehen. Ja, bloß nicht hier lange bei uns rumhängen, sondern weiter. Ja, aber sie werden eigentlich freundlich aufgenommen in Seestadt. Ja, und im Film ist es ja komplett anders. Da hast du ja diesen Spacko und der wiederum so ein Abklatsch von Grima hat. Ja, das ist, weiß ich, das ist ja alles ein bisschen seltsam. Also das fand ich auch tatsächlich so, da saß ich im Kino und dachte so, was zur Hölle passiert hier?
Alfred, ja, ich glaube, ab der Stelle können wir den Film sein lassen. Ich sehe nicht, wie der irgendwas beitragen kann zu dem Charakter.
Es hat eigentlich auch in dem Düsterwald mit diesen wunderbaren halluzinogenen Situationen, fand ich das schon relativ schwierig. Aber gut, okay, lassen wir das. Kommen wir zurück zu Thorin.
Ja, in Seestadt, der Meister weiß, glaube ich, auch, dass das eine Hampeltruppe ist, die da gerade vorbeigekommen ist. Aber die Leute glauben halt diese Prophezeiung oder dieses Märchen, Durchhalteparole, um das Leben hier zu machen. Und die finden halt diesen König, der da vorbeikommt und der ihnen halt wieder gebratenen Taub in den Mund fliegen lässt, wenn er nur zum Berg kommt. Total toll. Und der Meister sagt, ja gut, dann bevor ich ist ja eine Demokratie. Ne? Also er muss halt die Leute glücklich machen, die da in der Stadt rumlaufen. Also verköstet er sie mit dem Ziel immer, ja, komm, hier habt ihr Proviant, paar Seile, irgendwas. Sicherheitsnadeln und ein paar Gummistiefel und viel Glück, weil natürlich das Verköstigen entweder aus der eigenen oder aus der Stadtkasse zahlen muss, was ja wahrscheinlich für ihn dasselbe ist, weil das kann man ja immer umleiten ins eigene Portemonnaie. Ist ja nur einen Schritt mehr. Aber der schaut es natürlich schön. Also der macht das ja nicht, weil er überzeugt ist, sondern weil das tumbe Volk ihn dazu zwingt. Und die Zwerge machen das meiste daraus, ja.
Und er geht auch nicht davon aus, dass er die wiedersehen wird. Also er denkt halt nur, also er ist mal ein bisschen überrascht, dass sie tatsächlich dann weiterziehen. Ne? Oh, okay, also er scheint ja wirklich irgendwie so ernsthafter Zwerg und die wollen wirklich was machen, ne?
Geld hier für Con-Artists, ne? Am Anfang. It takes one to know one.
Ja, und dann geht er natürlich davon aus, okay, klar, jetzt sind sie los, wunderbar, die Kosten halten sich in Grenzen. Wir haben ja ein bisschen was ausgegeben, ein bisschen Material und jetzt ist auch gut. Und damit ist es für ihn praktisch ja erledigt. Weil er denkt ja nur darüber nach, verdammt, die Flößer vom Elbenkönig sagen ja, oh, das sind Verbrecher, die sind bei uns aus dem Gefängnis entkommen. Und macht sich halt Sorgen um die Handelsverbindungen zum Elbenwaldlandreich. Also das sind so die diplomatischen und vor allem finanziellen Hintergründe, in denen er denkt. Also weniger darum, ob da ein Drache ist oder nicht oder ob die es schaffen oder nicht, sondern boah, bin ich froh, dass ich hier los bin.
Ja, dann finden sie die Tür. War das im Buch auch so, dass Thorin sofort aufgegeben hat? Oder war das nur im Film so dumm?
Nee, das war nur im Film so dumm. Also das mit dem Aufgeben gibt es da nicht. Nee. Ja. Sie haben tatsächlich gewartet und sind da geblieben.
Es dauert ja Wochen, bis der Tag eintritt, ne?
Ja, sie wollten, dann kommt der Augenblick und dann kommt das Licht und es geht auch weg. Und im Buch bleibt halt Bilbo da und denkt sich so, oh, das kann ja gar nicht sein. Und dann kommt ja nochmal dieser letzte Augenblick des Moments. Und dann sagt er auch zu Thorin, ne, hier, Schlüssel und so weiter, und er hat ihn sofort am Start. Also dieses ganze Gehample mit rauf, runter und irgendwas, dieses Überdramatisierte, das ist nur im Film. Im Buch ist es schon spannend genug, aber das ist da ein bisschen anders dargestellt. Ich mag halt noch diesen Satz von Thorin ganz am Anfang auch vom Buch, als ja dann Gandalf damals Schlüssel und Karte überreicht. Aber wie kann das sein, dass es erst jetzt zu mir kommt? Und was wieder zu meinem Puppet-Master Gandalf halt passt, er hat das Ding halt immer dabei gehabt, seit ewigen Jahren. Und er so, gucken, wann ich das gewinnbringend so, bei welcher Quest ich das einsetzen kann. Und das ist halt super souverän. Und Thorin so, Alter, das ist mein Zeug, wieso hast du mir das nicht gegeben? Und er so, ich bin wichtig und ich bin busy. Du bist auch unterwegs gewesen. DHL gab es noch nicht in Mittelerde, außerdem ist das nicht sicher. Also was soll der Scheiß hier? Ja. Und da ist natürlich Thorin jetzt sehr glücklich, weil magische Türen kriegt man halt nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Tag mit dem richtigen Schlüssel auf.
Ja. Und dann schickt der Bilbo los, was, glaube ich, für den Zwerg schon ab dem Moment, glaube ich, auch eine Form von Anerkennung ist, weil er lässt ihn als erstes zu dem Gold und zu den Schätzen hinabsteigen, anstatt da selbst hinzustürzen. Das fand ich schon bezeichnend, wo wir halt schon darüber geredet haben, ab wann er ihm vertraut. Also spätestens da ist klar, er hält ein bisschen was von Bilbo. Und am Ende ist es ja auch genau das, wofür ihn sie angestellt haben. Also soll jetzt halt in diesen Berg reinschleichen, gucken, was Sache ist, ein bisschen Auskundschaften, den Scout geben und dann wieder zurückkommen. Am besten vielleicht mit ein, zwei kleinen Mitbringseln aus dem Hort. Da würden sie sich ja drüber freuen.
Ich finde es auch super geil, dass Opa jetzt hier im Rahmen unserer Sendung natürlich seine Tradition treu bleibt. Weißt du, wie es langsam bei ihm dunkel wird? So geil. Weil gleich sehen wir wieder nur diese blaustrahlenden Augen und den geilen Bart.
Irgendwann verschwindet die Gestalt und nur noch der Bart bleibt übrig.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Thorin da so loben würde. Eigentlich würde ich ja erwarten, dass alle Zwerge sofort da runterrennen und sagen, boah, geil, Gold, weil da unten ist der Schatz. Yo, yo, yo. Aber sie wissen halt, dass der Drache da ist. Sie wissen, dass der nicht mal bloß, weil er 200, 300, 400, 500 Jahre alt ist, dass Smaug deswegen jetzt irgendwie abgenippelt ist oder sowas. Sondern sie wissen ganz genau aus den alten Geschichten, es gab auch schon früher Drachen, es gab auch schon früher Drachenhorte, dass er da einfach drauf sitzt, schön schlummert, zwischendurch mal so einen kleinen Pony-Run macht oder irgendwas anderes essen fliegt und dann sich wieder hinlegt für ein paar Wochen, Monate, was auch immer. Also, solange der auf seinem Gold ist, ist alles gut. Und was ist der, wie nennt sich dieser komische, schlechte Action-Möchte-Gern-Verschnitt? Expendables, weißt du? Die Leute, die man losschicken kann, weil sie vollkommen austauschbar und ersetzbar sind. Halt, ja. Und Bilbo ist halt derjenige. Allerdings möchte ich positiv anmerken, sie wissen mittlerweile, haben sehr hohe Meinung von Bilbo. Und was hat er? Einen magischen Ring, der unsichtbar macht. Und das hat natürlich kein Zwerg. Also an der Stelle hat Thorin genau erkannt, wenn wir jemanden schicken wollen, so von wegen Sachen finden, herausfinden, Informationen sammeln, dann ist es der Hobbit. Das macht er da schon ganz richtig. Aber er soll was mitbringen.
Ja, das ist wichtig. Er ist ja ein Meisterdieb, da muss er schon was mitgehen lassen. Ja, und dann spielt Thorin lange Zeit keine Rolle. Ne? Der Drache fliegt im knackigen One-Liner Richtung Seestadt. Und dann könnte Thorins Stunde schlagen, aber er ist dann nicht ganz souverän, wie er vielleicht sein sollte.
Ja.
Und da spielt dann vielleicht auch die letzte Eitelkeit der letzten Jahre auch mit einer Rolle.
Ja.
Kann ich mir zumindest vorstellen.
Also da ist halt so ein Punkt, wo, also weiß nicht, ob er, meinst du das nicht vielleicht auch, dass Thorin in dem Augenblick, als er praktisch König unter dem Berg ist, also sie erfahren ja irgendwann durch die Drossel und so weiter, Smaug ist gestorben, Smaug ist tot. Das heißt, der Erebor ist wieder frei und er ist effektiv der König, dass sich da in ihm irgendwie so ein Hebel umlegt und er auf einmal von, ich bin Thorin, der Schmied, der irgendwie so ein bisschen seine letzten Jahrzehnte mit verbracht hat, ein bisschen Geld mit Schmieden zu verdienen, zu, ich bin jetzt der König und alles andere hat gefälligst die Fresse zu halten.
Ja doch, also diesen Wandel kann ich sogar, also er redet ja auch, als er Schmied ist, so minderwertig. Heißt ja, er ist eigentlich König. Heißt ja, und jetzt muss er da den Hammer schwingen und irgendein Blödsinn dazu schmieden. Da ist ja auch nicht so, dass er großartige Gemmende macht und oder Waffen oder Rüstungen, sondern er kloppt ja irgendwas zusammen da. Ja, also in Anführungsstrichen so ein besserer Hufschmied, der ein bisschen mehr kann. Und das ist ja alles unter seiner Würde. So, und jetzt ist er König unter dem Berg. Also und alle, die ihn vorher ausgelacht haben, ja, das ist Thranduil, die ihn in den Knast gesteckt hat, ja, die in Seestadt, die sie gesehen haben, das hat er ja auch mitbekommen. Das ist ja nicht so, dass die Zwerge gedacht haben, oh, die sind aber alle so nett hier. Und es war ja klar, dass sie die loswerden wollten. Und so blober sehen, was jetzt so nett. Und jetzt ist er König unter dem Berg und sagt so, alles klar, ist alles meins. Ja, und da klingt er sich dann halt aus, ohne zu verstehen, dass die ganze Interaktion, die mit Smaug stattgefunden hat, ja auch Konsequenzen zumindest für Seestadt hatte. Und Seestadt sehr bitter bezahlt.
Er verhält sich so, wie ich mir einen Zwerg vorstelle, der einer sieben Ringe trägt. Er wird halt von dem, von dem Reichtum so dermaßen geblendet und eingenommen, dass er die Situation gar nicht mehr einschätzen kann. Weil effektiv ist er König unter dem Berg, aber er hat eine Armee von 13 Dudes. Das ist als Königreich nicht so mega beeindruckend.
Und die Tür ist offen. Die ist nicht geschlossen. Ja. Das ist offen Holland. Da ist nichts, da kann jeder rein.
Genau, und eigentlich müsste ihm klar sein, dass diese Situation nicht so ganz haltbar ist. Aber er ist halt in dem Moment zu stolz und zu blind, das auch zu erkennen. Plus halt einfach die ganze Geschichte, dass er den Elbings abgeben möchte, klar, wofür? Also die haben wirklich nichts geleistet, aber dass Seestadt nicht entschädigt werden soll für die Schäden, die seine Aktion halt mit verursacht hat, kann man jetzt auch moralisch ziemlich kacke finden.
Ich finde es halt geil, als er das Gespräch mit diesem wunderbaren alten Raben führt und der ihm ja so mitteilt, ja, yo, gute Nachricht, Smaug ist tot. Und alle so, yeah, cool. Und der Rabe so, ja, da gibt es aber noch so ein paar andere Leute, die finden das auch ganz geil und die kommen jetzt zu Besuch. Und von dem Moment ab gibt er ja jetzt die Befehle. Dann zieht jetzt ja die Fäden und sagt so, ja, sag mal meinem Vetter da oben in Eisenbergen Bescheid, der kommt bestimmt mit ein paar Homies vorbei. Wir machen hier die Bude zu und da sieht man auch wieder, ne, Handwerk, das hast du gelernt, das kannst du. Sie blockieren dann den kompletten Zugang, sodass man nicht in den Berg so einfach mal reinmarschieren kann rüsten sich aus und denken halt so, okay, dann machen wir das. Ich glaube, dass die Menschen und das Schicksal von Seestadt wird bei ihm praktisch in einen großen Topf geworfen, weil die mit den Elben da stehen. Und ich glaube, deswegen ist er gegenüber den Leuten von Seestadt so unfreundlich, weil er halt sieht, naja, die sitzen mit denen da. Und er sagt ja auch, wenn die Elben abziehen, dann können wir mal reden. Aber solange die Elben stehen, geht hier gar nichts. Und das ist nach der vor kurzem erst erfolgten Gefangenschaft im Knast, finde ich persönlich auch gar nicht so schlecht nachvollziehbar, oder?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn die Elben weg sind, er mit den Leuten aus Eskaroth auf Augenhöhe kommunizieren würde. Er will ja auch nur Zeit gewinnen, bis halt Steinszwerge da sind und er dann den Berg halten kann, solange er möchte, und dann gibt es halt gar kein Druckmittel mehr auf ihn. Das ist ein Hintergedanke dabei. Dass, ob die Elben dabei sind, ist völlig egal. Er möchte einfach nichts abgeben.
Ja,
ich habe jetzt die Stelle auch nicht vor Augen, aber ich meine, er sagt doch ganz klar, dass niemand irgendwas kriegt, das ist alles seins.
Ohne Frage. Er hat irgendwann diesen Tunnelblick. Alles seins, das ist alles, was er will. Ja, das ist schon echt krass. Ja, aber nichtsdestotrotz, dann hat er ja da die Elben und die Menschen, die so ein bisschen was davon abhaben wollen. Dann taucht sein Vetter auf mit dem Zwergenheer und, Überraschung, ein paar Orks und ein paar Waage tauchen auch
noch
auf.
Na, ich finde ja, wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass Thorins, wie ich finde, seine Wandlung von, naja, Anführer, irgendwann kommt er so ein bisschen mit Gandalf und dem Hobbit zurecht und na, irgendwie wird er jetzt doch mal und mal gucken, was jetzt so passiert. Und dann sagt er irgendwas vom Arkenstein. Und Bilbo, der Meisterdieb, der natürlich durch Zufall den Arkenstein gefunden hat, das Herz des Berges, wie so schön beworben wird in den Filmen auch, dass er dann eintauscht als sein 14. Weil offiziell hat er einen Vertrag mit den Zwergen, insofern er nicht verbrannt wird und dann die Erben dann die Kosten für die Urnenbestattung und so übernehmen, kriegt er ein 14. des Schatzes. Wie das geregelt wird, wird dann noch weiter gemacht, also Transport, Logistik, aber er darf ein 14. haben und er nimmt sich dafür den Arkenstein. Und in dem Augenblick zeigt Thorin einfach sein wahres Gesicht, finde ich, in dem Augenblick. Ich verstehe, dass das was ganz Besonderes für ihn ist, dass es für sein Volk, das Königreich, ein besonderes Ding ist. Also dieser Arkenstein ist nicht einfach nur irgendein Schmuckstück. Aber wie er Bilbo in dem Augenblick, wie er ihn da behandelt, der Hobbit, der sie, nicht nur die Zwerge allgemein, sondern auch Thorin selber natürlich dadurch, so oft gerettet hat, also vor dem Tod, aus der Gefangenschaft und all den anderen Dingen. Und er behandelt ihn wie den letzten Dreck. Und da muss ich sagen, das ist so der Punkt, wo Thorin bei mir wirklich, wirklich, wirklich Negativbonus, aber ganz, 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 ganz schlecht bekommt. Das ist, da zeigt sich dann diese Gier, die immer wieder mal angesprochen wird von jemandem, der einen Ring trägt, was ich eben eine super, super Erwähnung fand, Seppel. Der fällt sich halt so wie einer der von den Zwergen, also von den Ringen, die Sauron ja verteilt hat, halt schlecht verhandelt. Also das ist unglaublich. Bilbo hat echt alles versucht. Und vor allem will er ja Frieden stiften. Das ist so eine super Idee. Und Thorin so, nee, schmeiß ihn weg mit ihm oder ich schmeiß ihn runter hier von der Balustrade.
Ja, wobei das Bilbo vorher wusste, dass das passieren würde. Ich meine, er hat den ja heimlich weggetragen und nicht gesagt, so hier übrigens, bei 14 ist dieser Stein. Wir reden jetzt drüber, sondern er hat ihn ja eingesteckt, zu den Elben gebracht oder zu den Menschen und dann gesagt, das ist übrigens mein 14. Take it or leave it. Und dass das für Thorin der absolute Verrat ist, weil dieser Stein, glaube ich, mehr ist als einfach nur ein hübsches Steinchen, dass das nicht funkelt. Das ist seine Verbindung zu seinem Zwergenvolk. Das ist der einsame Berg. Ja. Kann man so nachvollziehen, dass er es als Verrat empfindet? Die Reaktion ist natürlich, lässt schon einigermaßen tief blicken, weil die auch zu keinem Zeitpunkt versucht zu verstehen, warum das gemacht wurde, sondern geht davon aus, dass Bilbo einfach nur maximal schaden wollte. Obwohl ich wissen müsste, dass Bilbo etwas andere Motive hat normalerweise. Der ist weder habgierig, noch möchte Leuten schaden, sondern er hat das gemacht, die einzige Möglichkeit ergriffen, dass sich da nicht alle die Köpfe einschlagen. Das dürfte auch für Gandalf ziemlich frustrierend gewesen sein. Also er möchte ja da eine neue Bastion erschaffen gegen Sauron und es sieht so aus, als würden sich einfach jetzt drei Völker gegenseitig so dermaßen auf die Moppe hauen, dass am Ende nur die Orks übrig bleiben, verwirrt gucken und sagen, ja geil, finden wir gut hier.
Also ich diese Szene halt mit, wie Thorin Bilbo da behandelt und sagt, naja, er hat natürlich recht, ihr kriegt jetzt das tolle Zeug, was er eigentlich hätte bekommen sollen, da könnt ihr dann euch drum schlagen und das ist ein 14, na, aber nur Silber und Gold, keine Edelsteine. Da ist da schon direkt wieder der Händler drin, weißt du, schon wieder der Checker. Sagt so, ja, okay, ihr kriegt Zeug, aber nur so und so viel, nicht das andere, weil das ist langfristig höherwertiger. Ne? Und also sehr, sehr kalt und berechnend, um den Arkenstein zu bekommen. Und dann passiert natürlich das, was Opa ja schon angedeutet hat. Wir kriegen eine Schlacht mit einem gewissen Ork her. Und da muss ich sagen, ne, also das hat Opa ja schon angedeutet, da macht Thorin dann wieder für mich ein paar Pluspunkte.
Ja, zwangsweise.
Ja, zwangsweise. Aber das dauert ja auch alles nochmal so ein Moment. Ja, erst tauchen ja die ganzen Heere auf, dann kommen die Zwerge und alle voller Freude. Erst voller Freude, so, jetzt sind die da. Und in der nächsten Runde kommt dann... In der nächsten Runde kommen dann die Orks und plötzlich drehen sich alle und kämpfen gegen die Orks, was natürlich Sinn macht.
Naja, es ist halt, er zeigt natürlich dann, klar ist er gezwungen, weil das ist die Schlacht der fünf Heere, die passiert nicht ohne Grund, ganz klar. Aber er erweist sich ja dann doch immer als der große Kämpfer, der ja wirklich die Zwerge und auch die anderen Völker sozusagen hinter sich vereinen kann, um richtig den Orks auf die Moppe zu hauen und den Bergen. Ist natürlich ein trauriger Moment und das ist, finde ich, auch eine halbwegs netten und gelungene Szene im Film, kann man sich drüber streiten, aber er geht ja dann und am Ende macht er dann doch nochmal, erkennt er dann, was er falsch gemacht hat. Also er entschuldigt sich ja bei Bilbo und da sieht man halt auch, er hat dann begriffen, dass alles, was er da so vorhatte und geplant hatte, dass es nicht so optimal war und dass es vor allem ganz anders hätte laufen können. Also die hätten schon fröhlich zusammen am Lagerfeuer sitzen abends und was trinken und essen können und wären auf den Angriff ganz anders vorbereitet gewesen, als sie es ja nun mal gewesen sind, weil die drei sich gegenseitig was geprügelt hätten. Und da weiß Thorin natürlich, okay, das Königreich unter Berg ist wiederhergestellt, das ist super. Nur er wird davon nichts mehr haben. Ne? Da kommt natürlich dieses wunderbare Zitat. Also wenn es einen Zwerg gibt, der ein geiles Zitat hat, dann ist das Thorin.
Ich glaube, diese Schlacht auch durch der Verlust von Fili und Kili, die ja seine Verwandten sind, dann glaube ich, so ein paar Relationen für ihn gerade gerückt. Und dass man vielleicht mit Gold auch nicht alles kaufen kann, was er dann auch mit diesem Zitat dann entsprechend auch mit ausdrückt.
Und schlussendlich ehren sie ihn ja auch. Ja? Also der Arkenstein und Okrist, dass er eigentlich ja abgenommen kriegt in den Kellern bei Framduil. Ja, beides wird ihm ja anbeigelegt für die Beerdigung.
Ja.
Und das macht dann alles wieder so ein bisschen gut, dass er zwischendrin so einen kleinen Flash hatte. Ja, aber alle ehren das, dass er praktisch, als es in der Schlacht jetzt auch wieder ein bisschen komisch aussah, kam er halt auch nochmal dazu. Der Film auch völlig daneben, weil das auch für mich zu weit vom Buch weg ist. Aber so what, also wie gesagt, im Buch ist das schon, da kommt er da strahlend raus und macht das mal richtig Action und dann stirbt er. Und das ist ja dann, passt ja dann auch wieder eigentlich in so ein Kinderbuch als Held sozusagen, ja, als Guter.
Und ich finde es auch süß, dass Tolkien tatsächlich dann auch erwähnt, dass Bilbo, ne, als er sich verabschiedet hat und Thorin stirbt, wie er sich so als kleines Häuflein elend weinend in die Ecke setzt. Und dass Bilbo, der Hobbit, der sonst so fröhlich und gut gelaunt ist, sehr, sehr lange nicht gelacht hat und freudig war und sowas. Das ist so richtig schön Kindergeschichte. Also das ist ein Kinderbuch vom Allerfeinsten. Und die Ehrung, finde ich, ist auch sehr, sehr verdient, weil tatsächlich hat er 12 Zwerge durch die Landschaften da geführt, sie zusammengehalten und mit ihnen gemeinsam, natürlich mit Hilfe vieler anderer, aber trotzdem, er hat halt sich überzeugen lassen und auch aus einem Wunsch heraus, er wollte wieder König unter dem Berg werden und er ist es geworden. Und das meine klare, ja, also das meine Ansage.
2 Wochen.
Ja gut, also, ne, da muss man erstmal hinkriegen. Also das kriegen halt nicht viele Leute hin. Er kriegt zumindest ein bisschen hin. Also wenn ich darüber nachdenke, ich mag Thorin, aber es gibt halt so Momente, wo ich zwischendurch denke so, oh Junge, ey, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Und Bilbo halt so scheiße zu behandeln, das ist echt, also da habe ich immer sehr dran zu knabbern. Diese Szene ist großartig geschrieben und ich finde sie total fantastisch. Aber wie er den da praktisch so am Kragen packt und schon so auf dem Weg ist, ihn da irgendwie über die Brüstung zu schmeißen, ich so, Junge, was ist denn jetzt hier kaputt? Das ist schon hart und schon bitter. Also da, er ist halt ein mächtiger, ein sehr, sehr machtbewusster Zwerg und ist jetzt auf der Höhe, auf dem Höhepunkt seines Daseins. Ne? Und wenn eben die Leute dann nicht so tun, wie er das haben will, dann wird er auf einmal umgehalten. Komisch.
Ja.
Passiert.
Korrumpiert. Ja, haben wir irgendwas ausgelassen in Bezug auf unseren Thorin?
Nö, also ob er weiß, haben wir was vergessen?
Kapuze über Himmelblau, er hat eine Harfe gespielt.
Er hat sehr lange geredet, sehr einschläfernd. Ja. Erzähl, bla. Alle so.
Ja. Alana, wir wollten nicht mehr über den Film reden, deswegen haben wir die Badeszene nicht weiter erwähnt.
Nein. Er war halt ein wichtiger Zwerg und wichtige Zwerge reden halt sehr lange und sehr ausführlich. Das ist halt einfach so. So gehört sich das. Nee. Ich finde, Thorin macht einen hervorragenden Zwergenkönig, wenn auch nur für kurz. Und dass er ein Zwerg ist, den das Schicksal zu einem gewissen Zeitpunkt an die richtige Stelle zum richtigen Zeitpunkt gebracht hat, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Schade, dass er gestorben ist, natürlich, ist bedauerlich. Ich glaube, er wäre sehr gerne weiter König geblieben. Aber das macht natürlich auch mal wieder klar und das finde ich sehr sympathisch, auch bei einem Kinderbuch, dass da ein gewisses Maß an Ernsthaftigkeit natürlich dann auch mit reinspielt. Also das Buch wandelt ja seine Stimme von so ganz albernen und wir schmeißen so Teller und Tassen durch die Gegend, damit Bilbo sich in die Hosen macht, damit Bilbo Beutel ein kaputtes Besteck und Geschirr und sonst irgendwas hat. Und am Ende hast du halt den Tod eines geliebten und respektierten Zwerges. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr spannende Reise, die ich ganz, ganz großartig finde und ja, auch sehr, sehr mutig für einen Autor.
Ja. Ja. Hot Take ist Thorin der Boromir aus dem Hobbit.
Da.
Ja, krasser Krieger, möchte eigentlich alles nur für sein Volk tun, kriegt dann irgendwann Rappel, weil er einen Ausweg sieht, um dann kurz vor seinem Ende doch noch sein Redemption-Arc zu bekommen und quasi mit seinem Tod dafür zu sühnen, was er falsch gemacht hat.
Boromir.
Das ist schon ein ziemlich geiler Hot Take, ja. Wenn man bedenkt, wenn man natürlich bedenkt, dass Tolkien gerne Dinge wieder aufgegriffen hat, also Elemente aus dem Hobbit im Herr der Ringe wiederfinden und auch gewisse Charaktere natürlich wiederkehren, könnte man natürlich argumentieren. Und ich sage nein. Weil ich, Boromir hat ja ein ganz anderes Schicksal noch, weil er steht ja tatsächlich einer Macht gegenüber und einem Verlangen, das in der Form ja im Hobbit so ursprünglich noch gar nicht existiert hatte. Also im ursprünglichen Hobbit war der eine Ring, war ja noch gar nicht der eine Ring und auch nicht der magische Superring und irgendwas, den Bilbo da findet, sondern das war halt irgendein Ring, der zufälligerweise unsichtbar macht. Und da hat der Tolkien ein oder zwei Sachen umschreiben müssen beim Hobbit um Herrn der Ringe, damit das alles irgendwie funktioniert. Und Boromir ist ja auch ein Mensch. Also da, finde ich, macht Tolkien auch immer sehr, sehr deutlich, dass es da Unterschiede gibt. Das Einzige, wozu Sauron die Ringe hat benutzen können, war, er konnte die Zwerge ja nicht unterwerfen. Er hat ja gedacht, so cool, ich gebe den Ringe, dann tun die, was ich sage. Und Zwerge so, ja, hier, mein Freund, kannst es mal. Was willst du eigentlich? Wer bist du? Was aber der negative Sehmeffekt war halt, sie wurden halt übergierig und dachten nur an Gold und Reichtümer. Und natürlich kann man Gier in jeder Form natürlich missbrauchen. Also steuern und missbrauchen. Und das hat Sauron natürlich sozusagen ausgiebig getan. Es gibt ja diesen Satz, der sagt, dass vermutet wurde, dass jeder der sieben großen Schätze der Zwerge, ne, dass der Ursprung einer dieser Ringe war. Was halt auch die negativen entsprechenden Nebeneffekte hatte. Ich weiß es nicht. Also ich finde den Hot-Tag geil. Ich liebe ihn. Ich finde ihn großartig. Aber ich glaube, Thorin hat Besseres verdient, als mit Boromir verglichen zu werden.
Na gut. Okay. Stunde ist voll. Wir haben, glaube ich, alles Sinnvolle gesagt und auch einiges nicht Sinnvolles vermutlich. Und damit können wir unsere Zuhörer für heute in den Abend entlassen. Wir haben noch kein Thema festgelegt für nächste Woche. Eventuell machen wir eins mit wenig Recherche.
Ja, das bietet sich ja an.
Aber das entscheiden wir in zwei Tagen.
Ja, genau.
In diesem Sinne.
Ja. Vielen Dank, dass ihr heute Abend dabei wart.
Ich bin noch nicht ganz verschwunden. Ich glaube, man erkennt noch ein paar mehr Konturen.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen aufhören, bevor Opa einfach komplett aufgeht im Nichts.
Ja, das heißt, selbst wenn er Feinripp tragen würde, könnte man jetzt nicht mehr erkennen. Das wär schon hart, ja.
Das ist schon hardcore. Das
können wir auf keinen Fall riskieren, dass das
Wing!
Verloren geht.
Wissen wir schon, was wir nächste Woche machen? Nee, nicht wirklich. Ne? Also ne, ein, zwei Tage besprechen wir das.
Naja. Genau.
Ich möchte mal so gerne ankündigen, weil wir das so mittlerweile so häufig gemacht haben. Ich denke mal so, cool, jetzt ist die Stunde um. Wir haben die Episode aufgenommen, es hat Spaß gemacht. Und jetzt sagen wir, was wir vielleicht nächste Woche machen. Und Seppel so, ja, nö, zwei Tagen. Wir gucken mal. Schauen wir mal. In dem Sinne, euch noch allen einen schönen Abend.
Schönen Abend.
Ja. Tschö.
Ciao, ciao.
Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als SmalltalkPod, wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus. Und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.